Johannes Evangelium Kapitel 3. Ich halte heute eigentlich einen Vortrag über Geburtshilfe. Wie ihr sehen könnt, bin ich sehr prädestiniert dafür als Single. Ich war zweimal bei einer Geburt dabei, einmal bei meiner eigenen. Und das zweite Mal war die Geburt eigentlich bei mir dabei. Das war, als ich Zivildienst gemacht habe und im Rettungswagen mitgefahren bin. Da hatten wir eine Frau, die ein Kind geboren hat. Und das war einer der chaotischsten und hilflosesten Augenblicke in meinem Leben. Aber die Geschichte erzähle ich euch vielleicht ein anderes Mal. Heute werden wir uns anschauen, wahrscheinlich die wichtigste Frage, die es überhaupt gibt. Nämlich, wie kommt Gott zu einem Kind? Wie können wir Kinder Gottes werden? Wie können wir erlöst werden? Wie kann ich ein Christ werden? Wie kann ich in Beziehung mit diesem Gott kommen? Wie kann ich diese Entfremdung mit Gott überwinden und in Ewigkeit mit Gott leben? Und die kompetenteste Person, die es gibt, wird uns diese Frage beantworten, nämlich Jesus selbst. Im Johannesevangelium im 3. Kapitel. Vers 1. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht, also zu Jesus, und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Nikodemus kommt zu Jesus. Wir wissen einige Dinge über den Nikodemus. Nikodemus war ein religiöser Leiter. Es heißt hier, er ist ein Oberster der Juden. Das heißt, dass er ein Mitglied des Hohen Rates war. Das war ein Gremium, bestanden aus 70 Männern. Und die waren die religiöse Leiterschaft für die Nation Israel. Die waren der oberste Gerichtshof in religiösen Fragen und die Leitung. Und so war Nikodemus ein angesehener, ein sehr respektierter Mann. Der war auf der sozialen Ebene ganz oben. Er hat es geschafft, die Karriere. Es heißt hier auch, dass er ein Lehrer ist. In Vers 10 nennt Jesus ihn einen Lehrer Israels. Das heißt, der Nikodemus hat das Alte Testament sehr gut gekannt. Wir wissen, dass der Nikodemus reich war. Er hat nach dem Tod Jesu hat er das Balsamöl gekauft, mit dem sie seinen Leib eingesalbt haben. Und das war ein sehr, sehr teures Öl. Also wissen wir, dass er reich war. Und es heißt hier, der Nikodemus war ein Pharisäer. Die Pharisäer waren eine Partei der Juden, eine religiöse Partei, hat bestanden aus etwa 6000 Männern. Und diese Männer hatten ihr ganzes Leben hingegeben, das Gesetz Gottes zu erfüllen und dem Gesetz Gottes nachzuleben. Das Gesetz war für sie im Alten Testament die 5 Bücher Mose. Und da haben sie sich ganz hingegeben, das zu halten. Und mehr als das. Die Pharisäer hatten eine Interpretation, einen Kommentar zu den 5 Büchern Mose, die sogenannte Mishnah. Und da haben sie das noch weiter ausgelegt. Zum Beispiel, wo das Gesetz des Mose sagt, du sollst den Sabbattag heiligen, gibt es in der Mishnah 24 Kapitel, wo das genau erklärt wird, bis ins kleinste Detail, was das jetzt bedeutet. Wie viele Schritte man gehen darf am Sabbattag, wie viel, ob man Lasten tragen darf, ob man einen Menschen heilen darf. Sie haben gesagt, man darf keinen Menschen heilen, du darfst ihm das Leben retten, aber keine heilenden Maßnahmen ergreifen. Da hat Jesus ständig Probleme gehabt mit diesen Leuten. Aber diese Pharisäer haben sich hingegeben, auch diese ganze Auslegung bis ins kleinste Detail zu halten. Viele, viele detaillierte kleine Regeln. Also war der Nikodemus auch ein sehr religiöser Mann, ein sehr gerechter Mann und hatte sehr hohe Prinzipien, denen er nachgefolgt ist. Und wenn jemand verdient, in den Himmel zu kommen, dann wäre das wahrscheinlich ein Pharisäer gewesen. Die hatten die höchsten Maßstäbe. Wenn ein guter Mensch gerettet werden kann, dann wäre der Nikodemus wahrscheinlich dabei gewesen. Aber Jesus sagt in Matthäus, im 5. Kapitel, sagt er, Wenn nicht eure Gerechtigkeit vorzüglicher ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Oh. Wir glauben immer irgendwie, dass wir durch unsere Werke irgendwas tun können, dass wir aus Werken etwas tun können, dass wir vor Gott annehmbar werden. Zum Beispiel, wenn wir ein guter Mensch sind, wenn du gut bist, dann kommst du in den Himmel. Die Humanisten sagen uns, der Mensch ist von Natur auf gut. Nur die Gesellschaft, die macht ihm halt zu dem, was er ist und braucht ein bisschen mehr Bildung und dann ist alles okay. Und hey, wir alle wissen das. Zumindest die, die Kinder haben. Okay, Anna, nicht schon wieder teilen. Geh, behalte die Puppe mal kurz für dich selbst. Delten, nicht schon wieder deine Autos teilen. Das müssen wir den Kindern nicht sagen, nicht wahr? Wir wissen, die Menschen sind von Natur aus Sünder. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Wir müssen nicht lernen, zu sündigen. Wir müssen lernen, das Richtige zu tun. Dann gibt es die Leute, die machen die ganzen Ums und Ohms und versuchen sich ins Reich Gottes hinein zu meditieren und durch Meditation Gott näher zu kommen und durch irgendwelche Riten. Manche Esoteriker sagen uns, du bist ein Gott. Du hast den göttlichen Funken in dir, du bist ein Gott. Du hast es nur vergessen. Du bist ein toller Gott, der vergisst, dass er Gott ist. Aber das sagen sie. Manche Leute peinigen sich selbst. Die fasten, die gehen in die Einsiedelei. Wir sehen zu Ostern immer wieder diese Bilder von den Menschen, die sich kreuzigen lassen, weil sie glauben, dass sie Gott damit gefallen können. Aber was sagt Gott dazu? Gott sagt, wir alle sind Sünder. Gott sagt, wir alle sind schuldig vor dem perfekten, heiligen Gott. Römer 3,3. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und hey, wir alle wissen das. Wir alle können nicht einmal unsere eigenen Maßstäbe einhalten. Jeder hat sicher schon mal gegen sein Gewissen verstoßen. Und noch weniger können wir Gottes Maßstäbe einhalten. Und diese Schuld trennt uns von Gott. Und wir können nichts aus uns tun, sagt die Bibel, damit wir diese Trennung überwinden können. Das Einzige, was uns von Gott trennt, ist Sünde, ist Schuld vor Gott. Nicht, dass wir nicht gebildet genug sind, nicht, dass wir nicht lang genug meditieren oder sonst irgendwas machen, sondern schlicht und einfach Gott sagt, du hast Sünde in deinem Leben und das trennt dich von mir, denn ich bin heilig und ich bin rein und ich kann dich so nicht akzeptieren. Und wir haben nichts, was unsere Sünde wegnehmen kann. Wir können das nicht selbst machen. Wir können das nicht rückgängig machen, was wir falsch gemacht haben. Und das ist unser Dilemma als Menschen. Und Nikodemus hat es irgendwie gewusst. Er war ein gerechter Mann, er war ein guter Mann, hat versucht, das Gesetz einzuhalten, bis ins kleinste Detail. Aber irgendwo hat der Nikodemus gewusst, meine Beziehung mit Gott ist nicht ganz so in Ordnung. Und seine ganze Religion, seine ganze Gerechtigkeit, sein Ansehen, sein Reichtum hat ihn nicht voll befriedigt. Denn Gott hat uns für sich erschaffen, sagt uns die Bibel. Hat uns zur Gemeinschaft mit ihm erschaffen. Und deswegen wird unser Leben immer leer sein und unerfüllt sein, wenn wir Gott nicht drin haben. Und all diese anderen Dinge, dieses Ansehen, dieser Reichtum, diese Religion auch, kann diesen Platz Gottes nicht einnehmen. Zumindest nicht auf lange Dauer. Und ich weiß es aus meinem Leben. Ich kann es bestätigen. Ich habe alles gehabt. Gute Familie, materiell alles, schöne Freundin, erfolgreich in der Schule, aber in mir drinnen war es leer, weil ich Jesus nicht von Person zu Person gekannt habe. Ich bin sogar jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Keith Green hat mal gesagt, du wirst genauso wenig Christ, weil du in die Kirche gehst, wie du ein Hamburger wirst, wenn du zu McDonald's gehst. Und das stimmt. Auch wenn er hier in die Calvary Chapel kommt, das macht ihn nicht zu einem Christen. Es geht um eine persönliche Beziehung. Und Nikodemus hat es gespürt, dass es mehr geben muss. Und Nikodemus hat Jesus gesehen und hat seine Werke gesehen. Und Jesus hat gesagt, meine Werke zeugen davon, dass ich Gott bin, dass ich der Messias bin. Und das haben nicht mal seine Gegner haben das bestritten. Jesus hat diese Werke getan, diese Wunder getan, Menschen geheilt, Tote auferweckt. Und Nikodemus hat gesehen, da ist was Besonderes da. Er hat auch diese Einheit gesehen, die Jesus mit dem Vater gehabt hat. Und so kommt Nikodemus zu Jesus. Und das ist immer eine gute Sache, wenn wir eine Frage haben, dass wir zu Jesus kommen. Und Jesus weiß alles. Und Jesus kannte diese brennende Frage, die auf dem Herzen von Nikodemus gebrannt hat. Wie kann ich eine Beziehung mit Gott haben? Und es ist wunderbar, dass wir einfach so zu Jesus kommen können. Jesus kennt uns. Wir brauchen keine Masken tragen vor Gott. Er kennt unsere Gedanken, er kennt unsere Sorgen. Wir können zu ihm kommen, wie der Nikodemus. Und Jesus kommt hier gerade auf den Punkt. Im Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wenn jemand von Neuem geboren wird, oder eine bessere Übersetzung wäre wahrscheinlich, wenn jemand nicht von oben her geboren ist. Vers 4, Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Das wäre wohl sehr schmerzhaft. Und dem Nikodemus war klar, das kann er wohl nicht gemeint haben im physischen Sinn. Die Frage von Nikodemus hier ist im Grunde genommen, hä? Er wusste, das kann nicht physisch gemeint sein. Und übrigens, Jesus hat hier auch nicht die Reinkarnation gemeint. Manche Lehrer missbrauchen das, manche Esoteriker missbrauchen diesen Vers und sagen, die Bibel lehrt, dass man von Neuem geboren werden muss, die Bibel lehrt Reinkarnation. Das ist genau das Gegenteil eigentlich, was Jesus hier aussagt. Eine Reinkarnation bedeutet, man wird immer wiedergeboren, man fängt irgendwo klein an, vielleicht eine Ameise, und dann wird man irgendwann ein Mensch, und wenn man ein guter Mensch ist, dann wird man vielleicht mal eine Kuh, und wenn man in Indien ist, dann hat man schon fast geschafft. Und das Ziel ist dann irgendwo die Perfektion. Und wenn wir vollkommen sind, dann gehst du ins Nirvana ein. Ist das nichts? Und das ist spannend. Also ich weiß nicht, selbst wenn es dieses Nirvana geben würde, das wäre der letzte Ort, wo ich hin will. Ich will kein Nichts sein. Das, was wir in unserem Leben schätzen, ist doch gerade Liebe, Beziehung, Kommunikation, Freundschaft. Nicht nichts. So nach dem Motto, blöd ist beautiful. Ich bin ein Nichts, ich bin eine Null. Aber die Leute lernen, du musst wiedergeboren werden und wiedergeboren werden, bis du vollkommen bist. Du musst dich hocharbeiten. Sind wir wieder bei den Werken. Du musst dir den Himmel, das Nirvana ist nicht der Himmel, aber du musst dir das Nirvana verdienen. Du musst dich hocharbeiten, und wenn du als Bettler geboren wirst, dann musst du ein guter Bettler sein, dass du dich hocharbeiten kannst. Und wir wissen, wir werden es nie erreichen. Habt ihr jemals schon einen Menschen getroffen, der vollkommen ist? Also ich nicht. Das heißt, es hat offensichtlich noch keiner bis zum Nirvana geschafft. Das Traurige ist, jedes Mal, wenn ein Mensch geboren wird, ist er genauso blöd wie jedes andere Baby. Du kannst dir nichts mitnehmen aus der Vergangenheit. Du kannst nichts gelernt haben, oder zumindest merkt sich niemand was aus einem vorherigen Leben, falls es das geben sollte. Das stimmt überhaupt nicht mit unserer Erfahrung überein. Und dieses System ist auch eigentlich sehr grausam. Wir brauchen uns nur die Konsequenzen anschauen in Indien, das Kastensystem zum Beispiel. Das beruht auf diesem Denken von dem Karma, von dem Hocharbeiten ins Himmelreich. Und deswegen, wenn du ein Bettler bist, versuchen die Leute, möglichst gute Bettler zu sein. Und manche Mütter verstümmeln sogar ihre Kinder, dass sie bessere Bettler sein können. Und das Traurige ist, die Reichen, die Leute, die helfen könnten, die gehen geradewegs vorbei. Weil man will dem anderen ja nicht die Chance verderben, dass er sich hocharbeitet, dass er für seine Sünden im vergangenen Leben bezahlen. Und irgendwo dann kommen diese Strahlemänner zu uns, die bei irgendeinem Guru in Indien studiert haben, aber die haben Indien nicht gesehen. Wer sind die Menschen, die den Armen dort helfen? Das sind die Schwestern von der Mutter Teresa. Das ist der Peter, der Pastor aus der Calvary Chapel in Hannover, die sind sehr aktiv in Indien. Das sind die Christen. Und die werden jetzt sogar noch verfolgt dafür. Das ist eine gute Frage. Ich würde zu einem Yogi fragen, ob es mein Karma ist, dass ich Christ bin. Das wäre eine interessante Frage. Aber eigentlich ist das Ganze ein Schlag ins Gesicht Gottes. Denn die Bibel sagt uns, Gott ist Liebe. Und es ist genau das Gegenteil von Gottes Gnade. Diese Werksgerechtigkeit, du musst abarbeiten, du musst für deine Sünden zahlen. Du musst leiden für deine Sünden in Ewigkeit. Die Bibel ist genau das Gegenteil. Die Bibel sagt, Jesus hat für dich gezahlt. Jesus hat das für dich getan, was du nicht tun konntest. Am Kreuz. Und er schenkt dir diese Beziehung mit Gott, wenn du das annimmst, was er am Kreuz für dich getan hat. Und in Jesus können wir eine Liebesbeziehung mit dem lebendigen Gott haben, mit dem Gott, der dich erschaffen hat. Und was ist die Frucht davon? In Galater 5,22, Liebe, Freude, Friede und so weiter. Seid ihr nicht dankbar dafür? Ich bin dankbar, dass es so ist und nicht, wie es diese Yogis sagen. Gott sei Dank ist das nicht wahr. Hebräer 9,27 sagt uns, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und dann kommt das Gericht. Die Bibel sagt es ganz klar. Und das Wunderbare ist, wir können jetzt eine Beziehung haben, obwohl wir noch Sünder sind. Wir können jetzt eine Beziehung haben mit dem Gott der Bibel, mit Jahwe, dem dreieinigen Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, der in Jesus Christus Mensch geworden ist und der in uns wohnt durch den Heiligen Geist, wenn wir von oben geboren worden sind. Und so ist das genau das Gegenteil eigentlich von dem, was Jesus hier spricht. Jesus sagt hier, es geht nicht um eine neue leibliche Geburt, es geht um eine geistliche Geburt von oben. Vers 5. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Fleisch ist unsere sündige Natur. Und es wird uns nichts helfen, selbst wenn wir 100-mal oder 1000-mal leiblich wiedergeboren werden, das wird uns nicht helfen. Denn alles, was das Fleisch hervorbringt, ist wieder neues Fleisch und wir haben dieselben Probleme nochmal. Also das bringt uns nicht weiter. Jesus spricht von einer geistlichen Geburt hier in Vers 5. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Wir sind von Natur aus Sünder, getrennt von Gott. Und das ist, was wir brauchen, eine geistliche Geburt. Was heißt das Wasser hier, wo er sagt, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird? Die Leute haben hier, die Gelehrten haben hier verschiedene Interpretationen angeboten. Manche glauben, dass es sich hier um die leibliche Geburt handelt, die natürliche Geburt im Gegensatz zur geistlichen Geburt, dass Jesus sagt, es reicht nicht, wenn ihr nur natürlich geboren worden seid, ihr müsst auch geistlich von neuem geboren werden. Manche glauben, dass es einfach von der Reinigung spricht bei der Geburt im Geiste. Manche glauben, dass es sich dabei im Kontext hier die Taufe des Johannes, die Taufe zur Buße, dass Jesus hier sagt, ihr müsst Buße tun und von neuem geboren werden. Letztendlich sagt alles ziemlich dasselbe aus. Wir müssen Buße tun und umkehren und sagen, Jesus, ich bekenne, dass ich ein Sünder bin und ich weiß, dass ich es selbst nicht schaffe. Aber ich möchte es annehmen, was du für mich getan hast am Kreuz, dass du für mich gestorben bist und meine Sünden bezahlen hast. Und ich möchte dich in mein Leben einladen. Für mich ganz persönlich möchte ich das annehmen. Und Gottes Antwort darauf ist, dass er uns die geistliche Geburt schenkt. Was heißt das? Dass der Heilige Geist in mich kommt, dass Gott in mich kommt, in mir Wohnung nimmt, dass er mir ein neues Herz schenkt, es entsteht etwas ganz Neues, dass ich geistlich lebendig werde, dass ich gerettet bin und dass ich die Ewigkeit mit ihm verbringen werde und dass ich jetzt die Gemeinschaft mit Gott genießen kann. Vers 7. Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Oh, Jesus sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Jesus sagt nicht, ihr müsst getauft sein oder ihr müsst religiös sein oder ihr müsst ein guter Mensch sein oder ihr müsst in die Kirche gehen oder in die Gemeinde gehen oder die richtigen Werke tun. Jesus sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und wenn Gott sagt, ihr müsst, dann ist es wichtig. Und dann hören wir besser zu, wenn Gott sagt, ihr müsst etwas tun. Er sagt das nicht oft in den Evangelien. Das ist ein interessantes Studium, ich habe das nachstudiert. Alle Stellen im Evangelium, wo Jesus davon spricht, was wir tun müssen oder was er tun muss. Sehr interessant. Nur wenige Stellen von dem, was Jesus sagt, dass er tun muss, das ist eigentlich nur eine Sache. Das ist das Kreuz und die Auferstehung. Zum Beispiel Lukas 24,7. Der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Sagt Jesus, das ist, was er tun muss. Was müssen wir tun, sagt Jesus. In Johannes 4,24, so gerade auf der nächsten Seite, sagt er, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Und die zweite Stelle im Neuen Testament, wo er davon spricht, was wir tun müssen, ist hier, wo er sagt, ihr müsst wiedergeboren werden oder ihr müsst von oben geboren werden. Und dann könnt ihr Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also etwas sehr Wichtiges, was Jesus uns hier sagen will. Vers 8, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Jesus macht hier einen Vergleich. Wir können die Auswirkungen des Windes sehen, aber wir können nicht begreifen, woher er genau kommt. Das sehen wir nicht. Jesus sagt, wir können das Wirken des Geistes nicht begreifen. Wir können nicht begreifen, wie es funktioniert im Prozess. Wir sehen nur die Auswirkungen. Wenn Jesus in das Herzen eines Menschen kommt, dann sehen wir, dass er das verändert. Das können wir sehen, aber ich verstehe nicht, wie das passiert, dass ich neu geboren werde. Ich kann den Prozess nicht genau beschreiben. Das Wort, was er hier gebraucht für Wind und für Geist, ist dasselbe Wort, ist das Wort Pneuma, wo wir das Wort Pneumatik herbekommen. Das ist ein Wortspiel, was Jesus hier verwendet. Vers 9. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann dies geschehen? Nikodemus hat zwei Fragen. Die erste war im Vers 4, wo er fragt, wie kann ich von Neuem geboren werden? Und im Vers 9 fragt er hier, wie kann dies geschehen? Wie ist das möglich, dass ein Mensch von Neuem geboren werden kann? Und wir werden sehen, zuerst tadelt Jesus Nikodemus und dann gibt ihm die Antwort, wie es möglich ist. Vers 10. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel als nur der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Das ist der ganze Unterschied zwischen Religionen und dem Christentum. Niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, Jesus. Wir sehen überall auf der ganzen Welt, dass sich Menschen nach Gott ausstrecken. Und der unendliche Gott, wie soll ein begrenzter Mensch den erfassen können? Wie soll der aus sich zu ihm kommen? Aber wir haben alle dieses Verlangen nach Gemeinschaft mit Gott, nach Beziehung mit Gott. Und so sehen wir auf der ganzen Welt, dass sich Menschen nach Gott ausstrecken. Oder sagen, ah, ich habe eine Idee, vielleicht funktioniert so. Und der andere sagt, ich habe hier eine Philosophie entwickelt, eine Religion, vielleicht funktioniert so, wenn wir das tun. Und so sehen wir überall, wie sich Menschen nach Gott ausstrecken, die verschiedenen Religionen. Aber Christentum ist genau das Gegenteil. Da haben wir Gott, der die Menschen liebt, der Beziehung mit den Menschen haben will, und Gott, der sich hinunter ausstreckt zu den Menschen. In Jesus Christus und durch sein Wort, durch die Offenbarung, die er uns geschenkt hat. Gott offenbart sich uns. Und was offenbart uns Jesus? Er sagt uns, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Er sagt wieder muss hier, der Mensch, Sohn des Menschen muss erhöht werden. Er spricht hier von der Kreuzigung. Jesus sagt, ich muss ans Kreuz gehen, damit ihr wiedergeboren werden könnt. Es ist die einzige Möglichkeit, wie ein Mensch erlöst werden kann und wie er die Erfahrung der neuen Geburt machen kann. Denn Jesus hat dieses vollkommene Leben für uns gelebt, das wir nicht leben konnten. Und Jesus ist für uns gestorben und hat diesen Preis bezahlt, für uns. Sozusagen von seinem Konto auf unser Konto überwiesen, unsere Schuld bezahlt und hat unsere Sünden weggenommen und das, was uns von Gott trennt. Und daher beruht unsere Erlösung auf zwei historischen Ereignissen. Dass Jesus den Preis bezahlt hat, also am Kreuz für uns, für unsere Sünden gestorben ist. Und der zweite Zeitpunkt war der Tag oder der Moment, wo wir das persönlich für uns angenommen haben und Jesus in unser Leben eingeladen haben als unseren Herrn und als unseren Erlöser. Und Jesus verwendet hier ein sehr interessantes Bild aus dem Alten Testament. Er verwendet hier ein Beispiel aus dem 4. Mose 21, 4 bis 9. Wenn ihr die ganze Bibel da habt, könnt ihr das vielleicht mit mir aufschlagen. Wenn nicht, mache ich eine Lesershow und lese euch das einfach vor. Steht hier, sie brachen auf vom Berg Hor auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da und unsere Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk und sie bissen das Volk und es starb viel Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose und sie sagten, wir haben gesündigt, wir haben gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk. Und der Herr sprach zu Mose, mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie anzieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange von Brot und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am Leben. Sehr interessanter Vorfall aus der Geschichte Israels. Die Schlange aus Brot auf dem Stab, das ist da das, wo dieses Ärzte-Symbol herkommt. Brot ist immer ein Symbol für Gericht in der Bibel. Und die Schlange ist immer ein Symbol für Sünde. Das heißt, die bronzene Schlange auf dem Stab bedeutet so viel, dass es ein Zeichen ist, dass Gott ihre Sünden gerichtet hat. Und wenn sie im Glauben diese Schlange anschauen, werden sie geheilt oder sind sie geheilt worden und mussten nicht sterben. Das ist eine sehr interessante Vorsorge, die Gott hier getroffen hat. Jeder, der die Schlange anschaut, die bronzene Schlange, wird gerettet. Sein Leben wird gerettet. Ich denke, es gibt keine physikalische Erklärung, warum das so war. Das war einfach die Vorsorge, die Gott getroffen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass es da einige Hartherzige gegeben hat im Volk Israel, die von der Schlange gebissen worden sind und dort am Boden gelegen sind und so in ihren Schmerzen und Hilfe, Hilfe. Und irgendein Freund ist zu dir dann gekommen und hat gesagt, hey, Mose hat dort in der Mitte vom Camp, vom Lager, einen Stab mit einer Schlange aufgestellt. Und wenn du die Schlange anschaust im Glauben, dann wirst du geheilt. Ach komm, siehst du nicht, ich habe Schmerzen. Anschauen, das, wer soll denn das glauben? Lass mich in Ruhe, siehst du nicht, ich liege gerade im Sterben, ich habe Schmerzen. Und ich sehe die Leute, die dort rumliegen und sich winden vor Schmerzen und sterben. Weil sie argumentieren und sterben, weil sie es nicht ganz verstehen können. Und genauso kann ich auch nicht verstehen, wie der Glaube an Jesus mich von meinen Sünden reinigt. Wie ich wiedergeboren werden kann und ein Kind Gottes werden kann. Ich kann nicht verstehen, wie das genau funktioniert. Ich kann es nur bezeugen, dass es funktioniert. Und ich denke, jeder, der Jesus persönlich in seinem Leben erfahren hat, kann es mit mir bezeugen. Dass es funktioniert. Dass Gott uns wirklich diese Wiedergeburt schenkt, wenn wir uns zu ihm bekehren. Und dass er unser Leben verändert. Und so ist Jesus am Kreuz dieses selbe Bild, dass Gott unsere Sünden gerichtet hat. Und wie die Israeliten im Glauben auf die Schlange geschaut haben und gerettet worden sind, so können wir ewiges Leben mit Gott haben, wenn wir im Glauben auf Jesus schauen und diese Vorsorge, die Gott für uns geschaffen hat, annehmen. Also wie kann ein Mensch von neuem geboren worden werden? Wie kann das geschehen? Durch Glaube an Jesu Christi, indem wir diese Vorsorge annehmen, die Gott gemacht hat. Indem wir das für uns persönlich annehmen. Römerbrief 10, Vers 9 und 10. Ich lese euch das vor. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Zurück zu Johannes 3. Vers 16. Hier sehen wir Gottes Motivation. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das ist Gottes Motivation. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Seid ihr euch bewusst, dass Gott euch liebt? Wie sehr liebt dich Gott? Auf jeden Fall mehr als irgendjemand anderer. Mehr als irgendjemand anderer auf dieser Welt. Wie sehr, er sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen eingeborenen Sohn gab. Er hat seinen Sohn für dich gegeben, für dich persönlich. Als ich vor 2 Jahren in Amerika war, habe ich im Fernsehen so einen Baptistenprediger gesehen und das hat mich sehr berührt, was der gesagt hat. Der hat auch über so etwas Ähnliches gepredigt und hat gesagt, auch ich habe einen Sohn. Und ich liebe meinen Sohn. Aber ich würde meinen Sohn niemals für euch geben. Nicht für euch. Nicht meinen Sohn. Aber so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Für dich. So sehr liebt dich Gott. Gott liebt dich heute Abend. Ganz gleich, wo du stehst. Gott liebt dich. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Was ist ewiges Leben? Ewiges Leben ist wirklich mehr eine Qualität von Leben als die Dauer vom Leben. Die Bibel sagt, alle Menschen werden ewig leben. Die Bibel sagt, jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus der Herr ist. Insofern haben alle recht, die sagen, alle Wege führen zu Gott. Das stimmt. Jeder Mensch wird vor Gott stehen, wenn Gott richtet. Alle Wege führen zu Gott. Die Frage ist nur, wo kommst du danach hin? Und so ist ewiges Leben mehr eine Lebensqualität. Ewiges Leben in Beziehung mit Gott, in Gemeinschaft mit ihm. Und diesen Zweck erfüllen, zu dem wir eigentlich erschaffen worden sind. Diese Beziehung, diese Liebesbeziehungen mit Gott zu genießen. Was bedeutet es, verloren zu sein? Das Gegenteil von gerettet zu sein. Verloren zu sein heißt, dass du Gottes Plan und Gottes Zweck völlig verfehlst für dein Leben. Und dass du als Folge daraus für ewig aus seiner Gegenwart ausgeschlossen bist. Und das ist was Furchtbares. Manche Menschen sagen ihnen, ah, das ist mir egal, aber es wird ihnen nicht egal sein, wenn sie dann mal vor Jesus stehen. Die Bibel sagt, jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus der Herr ist. Nur für manche ist es dann zu spät. Und das sollte keiner riskieren. Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Jesus muss uns nicht richten. Wir sind bereits gerichtet durch unsere Schuld. Durch unsere Sünde sind wir verurteilt. Das ist das, was uns von Gott trennt. Es heißt hier, er ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Gerichtet, weil nicht geglaubt, weil ein Mensch diese Vorsorge, die Gott gegeben hat, nicht angenommen hat. Es ist schwer für einen Menschen, nicht gerettet zu werden. Er muss ums Kreuz Jesu herumgehen. Gott sagt, er liebt alle Menschen und er möchte, dass niemand verloren geht. Aber der Mensch hat eine freie Entscheidung, einen freien Willen. Denn Liebe ist nur aus freiem Willen möglich und das ist, was sich Gott wünscht. Vers 19, dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Wenn wir zu Jesus kommen, der den Preis bezahlt hat, es heißt hier, dies ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, dass Jesus in die Welt gekommen ist. Also Jesus ist gekommen, Jesus hat den Preis für unsere Sünden bezahlt und wenn du ihn nicht annimmst, dann richtest du dich selbst. Das ist, was hier steht. Das ist, was Gott sagt. Das ist nicht, was ich sage, das sagt Gott. Jesus hat gesagt, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Warum wollen ihn viele Menschen nicht annehmen? Das ist das, was ich nicht verstehe, dass jemand nicht zu Jesus kommen will. Jesus ist die wunderbarste Persönlichkeit im ganzen Universum. Wenn ich die Evangelien lese und sehe, wie liebevoll Jesus war, wie rein er war, wie zärtlich er war mit den Kindern, was für eine Autorität er gehabt hat, wie sehr er die Sünder geliebt hat. Wenn man Jesus nur anschaut, muss man ihn lieb haben. Ich verstehe das nicht, warum jemand nicht zu Jesus kommen will. Aber wir sehen es hier im Vers 19. Sie haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Und jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Es ist kein intellektuelles Problem für die meisten. Ich habe schon viele Diskussionen geführt, über, ob es über Evolution ist oder ob Gott die Welt geschaffen hat oder warum es Leid in der Welt gibt oder alle möglichen Probleme, intellektuellen Probleme, die die Menschen vorschieben, dass sie nicht an Gott glauben können. Und ich scheue keine Diskussion, denn die Bibel ist die Wahrheit und Gott ist die Wahrheit und es stimmt absolut mit der Wirklichkeit und mit dem, wie unser Leben aussieht, überein. Mit unserer Erfahrung. Aber ich habe erfahren, du kannst alle Fragen beantworten, du kannst alle Argumente widerlegen. Und noch immer gibt es Menschen, die nicht an Jesus glauben wollen, die nicht zu Jesus kommen wollen. Warum? Denn Jesus sagt, wenn wir zu ihm kommen wollen, müssen wir umkehren, müssen wir uns abwenden von unserer Sünde und in eine andere Richtung gehen, ihm nachfolgen. Und viele Menschen wollen nicht verantwortlich sein vor einem Gott. Die wollen machen, was sie wollen. Weitermachen mit dem, was sie machen. Wollen ihr eigener Gott sein. Und deshalb schnitzen viele Menschen ihre eigene Religion. Und ja, es gibt geistliche Erfahrungen außerhalb aus dem Christentum, keine Frage. Wir sehen jetzt diese ganzen östlichen Praktiken, die haben alle möglichen geistlichen Erfahrungen. Die Frage ist nur, wem sie da begegnen. Die Bibel sagt uns, Satan ist gefallen und ein Drittel der Engel mit ihm, die Dämonen. Und Satan täuscht sich als Engel des Lichts, der kann alle möglichen geistlichen Erfahrungen geben. Aber wenn du zu Gott kommen willst, zum wahren Gott, und seine Vergebung, seine Liebe kennenlernen willst, dann musst du zu Jesus kommen. Und Menschen werden getäuscht. Ich war getäuscht. Ich habe jahrelang geglaubt, alles ist okay mit mir. Gott war mir zwar ziemlich egal, aber ich bin in die Kirche gegangen, ich war getauft. Kein Problem. Aber es ist möglich, dass Menschen getäuscht werden. In Matthäus 7 sagt Jesus, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Wow. Das sind Leute, die zu Jesus kommen und sie diskutieren hier mit ihm und sagen, hey, wir verdienen uns im Himmel zu kommen. Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und Dämonen ausgetrieben und diese Werke getan? Das klingt doch gut. Aber doch hören Sie hier im Vers 23 die furchtbarsten Worte, die ein Mensch wahrscheinlich hören kann. Jesus sagt, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir. Und so ist es möglich, dass ein Mensch getäuscht werden kann. Die Bibel nennt uns drei Quellen. Ich habe drei Quellen gefunden, zumindest. Für Täuschung. In Jeremia 17,5 heißt es, dass ein unbekehrtes Herz trügerisch ist, dass wir uns seinem eigenen Herzen ertrauen können. Wir können uns selbst täuschen. Zweite Quelle wäre Satan. In Johannes 8 wird er der Vater der Lüge genannt. Und drittens andere Menschen. Paulus spricht im Galaterbrief zum Beispiel davon, von Menschen, die ein anderes Evangelium verkündigen. Was sind die Merkmale eines wahren Christen? Ich habe ein paar herausgesucht. Es gibt wahrscheinlich mehr. Ein Christ, der von oben wiedergeboren ist, ein Mensch, der wird Gott lieben. Im Römer 8 sehen wir das. Dass Gottes Geist unserem Geist Zeugnis gibt und wir rufen, aber, Vater. Zweite wäre, dass es echte Buße und Umkehr von Sünde gibt. Das ist eigentlich die Folge aus Liebe zu Gott, ist, dass man Sünde hasst. Römer 7 zum Beispiel. Demut vor Gott. Jesus hat in Matthäus 5 gesagt, die Armen im Geiste werden das Himmelreich erben. Die, die zu ihm kommen und sagen, Jesus, ich brauche dich, rette mich. Ich habe nichts aus mir selbst. Ein weiteres Zeichen für einen wahren Christen ist, dass er der Ehre Gottes hingegeben ist. Johannes der Täufer hat gesagt, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Und wenn ich Jesus lieb habe, wird es mein Wunsch sein, ihm zu gefallen und so zu leben, dass ich ihm Ehre bringe. Wunsch nach Gemeinschaft mit Gott im Gebet wäre ein anderes Kennzeichen. Liebe zu den Geschwistern im Glauben. 1. Johannes, Kapitel 3. Absonderung von der Welt. 1. Johannes, Kapitel 2. Geistliches Wachstum. Es wird geistliche Frucht da sein. Und ich denke, das stärkste Zeichen ist ein gottgehorsames Leben. 1. Johannes 2, 3 bis 5. Hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Und so möge sich jeder selbst prüfen, wo er steht mit Jesus. Die Frage heute Abend, liebst du Jesus? Kennst du Gott? Kennst du Jesus? Hast du die Vorsorge, die Jesus am Kreuz für uns getroffen hat, für unsere Sünden, hast du die persönlich für dich angenommen? Ist Jesus dein Herr? Bist du von neuem geboren oder von oben geboren durch den Geist Gottes? Wenn ja, dann bist du ein Kind Gottes und wirst herausfinden, Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Und es gibt nichts auf der Welt und im ganzen Universum, was dich von seiner Liebe trennen kann. Römer 8, 38 und 39. Wenn das so ist, dann genieße einfach täglich diese Beziehung mit Jesus. Verbring Zeit mit ihm, sprich mit ihm und genieße es einfach, mit Gott zu leben. Wenn du heute Abend zu zweifeln begonnen hast und dir Zweifel gekommen sind und du diesen Schritt vielleicht noch nie gemacht hast, dass du das, was Jesus für dich getan hat, persönlich angenommen hast in deinem Leben, dann ist das eine schlechte Sache und eine gute Sache. Eine schlechte Sache, wenn du stirbst, bist du für ewig getrennt von Gott. Aber das Gute daran ist, du kennst deinen wahren Zustand. Und du hast jetzt eine Entscheidung, du kannst es ändern oder nicht. Und Jesus hat gesagt, wer immer zu mir kommt, wird gerettet werden. Und es schließt auch dich ein. Und so, wenn du Jesus noch nie persönlich in dein Leben eingeladen hast, möchte ich dich ermutigen, das zu tun. Wenn du noch Fragen hast, kannst du nachher zu mir oder zum Andy kommen und wir können auch gemeinsam beten, wenn du das willst. Aber es ist nur wichtig, dass wir alle von oben geboren sind durch den Geist Gottes. Es ist wichtig für uns Christen auch, dass wir das gut verstehen, sodass wir anderen Menschen das weitersagen können und ihnen zeigen können, was Jesus sagt. Denn das ist das, was wir tun wollen. Wir wollen das tun, was Jesus sagt. Wir wollen Jesus besser kennenlernen. Wir wollen die Beziehung mit Jesus genießen. Das ist das, worum es im Christentum geht. Lass uns beten. Herr, wir danken dir so sehr, dass wir dich kennen dürfen. Oh Jesus, du hast so viel für uns getan. Wir werden das nie voll begreifen können. Ich danke dir, dass du uns liebst, Gott. Ich danke dir, Herr, dass du alles für uns getan hast und dass du einfach sagst, hey, ich schenke dir das alles. Du musst es nur annehmen. Ewiges Leben, Friede, Freude, Beziehung mit mir, dem lebendigen, wahren Gott. Ich danke dir, Herr, dass wir es nicht erarbeiten müssen, dass wir unsere Sünden nicht abschuften müssen. Und Herr, wir könnten es sowieso nicht schaffen. Du bist so gut, Gott. Du bist so gnädig mit uns. Herr, ich bete für jeden Einzelnen, der heute Abend hier ist, dass du ihn segnest, Herr. Geh mit ihm durch diese nächste Woche. Trage ihn durch diese schweren Situationen. Herr, und stärk deine Kinder. Herr, du liebst uns so sehr. Wir danken dir dafür. Herr, wir wollen dir sagen, wir geben dir unser Leben hin. Es gibt nichts anderes, was es wert wäre, dass wir dafür leben. Wir lieben dich, Herr, und wir danken dir, dass du da bist. Und ich bete, Herr, wenn irgendjemand hier ist heute Abend, der dich noch nicht persönlich kennt, dass du jetzt zu seinem Herzen sprichst und dass du ihn zu dir ziehst. Darum bete ich, Herr, in Jesu Namen. Amen.